ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Und dann haben die gesehen, ein mandaringroßes Gewächs, also wirklich groß, auf der rechten Gehirnhälfte, was für die linke Körperhälfte bei uns Menschen zuständig ist, ist geplatzt und drückt gerade meine Gehirnzellen auf der rechten Seite weg. Und dann haben die gesagt, okay, der muss notoperiert werden.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Also eine OP, die 6 Stunden geht, ist schon eine krasse Operation. Und als nach diesen 6 Stunden ist mein Operateur, also mein Neurologe, rausgekommen und hat gesagt, es wäre unklar, ob ich überlebe, aber 5 Minuten später wäre auf jeden Fall vorbei gewesen. Also da will ich einfach nur sagen, jede Minute im Leben ist wichtig und deswegen schätzt das Leben, genießt jede Minute mit euren Liebsten und das Leben ist schön.
Im Alter von gerade mal 13 Jahren bekommt Simon einen Schlaganfall mit schwerwiegenden Folgen. Heute sagt er, er verdanke sein Selbstbewusstsein seiner Erkrankung. Simons Geschichte könnt ihr wie alle weiteren Folgen von Schicksal in der ARD Audiothek finden.
Ich hatte im Alter von 13 Jahren einen Schlaganfall. Und mit 13 Jahren ist sehr ungewöhnlich, weil das ist nicht der Normalfall. Bei mir war es so, es war ein normaler Schultag, es war der 6. März 2014. An diesem Tag kann ich mich erinnern, das wird auch immer so bleiben. Und wir hatten Sportunterricht. Dort hat mir das Thema Seilspringen. Und wir sind dann halt gesprungen. Und irgendwann habe ich Kopfschmerzen bekommen. Und ich dachte mir, ja, wegen Kopfschmerzen gehe ich jetzt nicht nach Hause, alles wird wieder gut. Weil zu dem Zeitpunkt muss man dazu sagen, ich wusste gar nicht, was ein Schlaganfall ist. Mit 13 war ich dann noch nicht so aufgeklärt. Und ich dachte mir, Kopfschmerzen, das wird schon besser. Ich gehe mal raus mit einem Freund und dann wird es wieder besser. Und mein Lehrer hat sich auch keine Gedanken gemacht. Der so, ja, der hat ein bisschen Kopfschmerzen, wird schon wieder. Und dann bin ich in die nächste Stunde gegangen, in den Deutschunterricht. Und im Deutschunterricht war dann so, dass ich wirklich so Schmerzen hatte, dass ich angefangen habe zu weinen, habe gesagt, ich will bitte raus mit einem Freund. In der Schule geht man immer zu zweit raus, was wirklich gut ist. Ich dachte früher immer, so kann mein Freund ein bisschen schwänzen, auch gut für ihn. Aber in meinem Fall war es wirklich so, ich bin auf dem Schulhof zusammengeklappt und habe die ganze Zeit gekrampft, 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 gekrampft. Und da, jeder, der sich ein bisschen auskennt, denkt man direkt, epileptischer Anfall. Epileptischer Anfall, Schwächeanfall. Das sind die ersten beiden Gedanken, wenn man an 13-Jährigen denkt, der krampft. Und die Schule hat natürlich direkt den Notarzt gerufen und der Notarzt kam dann, richtig gehandelt, weil beim epileptischen Anfall man krampft und man fällt eigentlich um. Und er hat mich gefangen, hat direkt im Sekretariat angerufen, dass die bitte Notarzt, beziehungsweise, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch direkt den Notarzt gerufen, aber ich war auf jeden Fall im Sekretariat dann irgendwann, wurde mir so erzählt. Und aber er hat genau richtig geschaltet, dass er gesagt hat, den Simon, das ist kein normales, also ihm geht's nicht gut. Wir müssen jetzt Notalarm schlagen und besser kann man nicht handeln. Also da wirklich immer den Notarzt rufen, wenn man irgendwie merkt, der Person geht's nicht gut. Ich sage immer, lieber einmal zu viel den Notarzt rufen, als einmal zu wenig. Und in Deutschland ist es so, wenn man vom Notarzt abgeholt wird, wird man immer ans nächstliegende Krankenhaus gebracht, damit man direkt die Erstversorgung dort bekommt. Und dann war ich bei mir in Düsseldorf im nächstliegenden Krankenhaus, aber die haben die ganze Zeit versucht, ein MRT zu machen von meinem Kopf, dass sie wissen, was passiert in meinem Kopf. Aber ich habe so gekrampft, dass es nicht sichtbar war, dass diese Bilder einfach nicht ausgewertet werden konnten. Und irgendwann habe ich dann das Bewusstsein verloren und dann haben die gesehen, ein mandaringroßes Gewächs, also wirklich groß, auf der rechten Gehirnhälfte, was für die linke Körperhälfte bei uns Menschen zuständig ist, ist geplatzt und drückt gerade meine Gehirnzellen auf der rechten Seite weg. Und dann haben die gesagt, okay, der muss notoperiert werden. Aber wie unser Krankenhaus ist dafür gar nicht ausgerichtet. Wir müssen ihn ins Uniklinikum Düsseldorf fahren. Das sind nochmal mit dem Krankenwagen 20 Minuten. Und da ist eine Operation, da geht es um jede Minute. Das ist wichtige Zeit, die verstreicht. Und dann bin ich ins Uniklinikum Düsseldorf gefahren worden, wurde dann per Not operiert. Mein Arzt hat gesagt, innerhalb von 1,5 Minuten war mein Kopf offen, so nur, dass man wirklich mal diese Not sieht, wie schnell es gehen musste. Und meine Mutter wurde angerufen und die wusste ja gar nicht, worum es geht. Und die ist dann da hingekommen. Und ihr wurde gesagt, ja, ihr Sohn wurde gerade per Not operiert. Und sie hat mir gesagt, sie hat 6 Stunden da gewartet. Also eine OP, die 6 Stunden geht, ist schon eine krasse Operation. Also der Arzt, der Neurologe meinte, es wäre ein Geneffekt. Also ein Blutgefäß, was sich von Geburt an wahrscheinlich immer größer geworden ist und ist nicht aufgefallen. Ist ein Geneffekt. Eigentlich sollte er nicht da sein. Beim Seilspringen ist dann eine Ader davon geplatzt und dann ist alles, das ganze Blut rausgekommen und hat sozusagen meine Gehirnzellen zerstört und weggedrückt. Ich war 2 Wochen im künstlichen Koma und in diesen 2 Wochen war es unklar, ob ich das überlebe. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, wo ich im Koma lag, ich wäre zu Hause, weil ich habe 5 Geschwister und es war wie Schichtarbeit. Immer einer meiner Familienmitglieder war bei mir im Krankenhaus im Zimmer. Die haben dann teilweise geschlafen und deswegen dadurch, dass meine Familie immer da war, dachte ich immer, ich werde zu Hause. Und wir können viel reden, aber ich kann das Ganze auch beweisen, weil meine Mutter hat mir versprochen, wenn du das überlebst, weil es war unklar, dann fliegen wir nach Los Angeles zu den Lakers. Das ist ein Basketballteam in Amerika, wo ich ein Riesenfan war, weil ich vorher auch professionell Basketball gespielt habe. Und als ich aus dem Koma aufgewacht bin, ich konnte nicht reden, weil meine linken Stimmbänder gelähmt waren. Ich konnte auch teilweise am Anfang nicht atmen, weil meine linken Lungenflügel nicht mitgemacht haben. Aber ich konnte nicht reden und ich habe dann versucht, mit einem Stift und Blatt Papier Los Angeles auf dem Blatt zu schreiben, um meine Mutter an diese Versprechen zu erinnern. Und die waren alle in Todessorge und dann schreibe ich da Los Angeles und die lacht mich kaputt. Das war so ein Beweis, dass ich das mitbekommen habe und dass es mir gut geht irgendwo.
Als Simon aus dem künstlichen Koma erwacht, kann er nicht atmen, er kann nicht sprechen und die komplette linke Körperseite nicht bewegen. Dennoch realisiert er noch nicht, wie schlecht es ihm wirklich geht.
Also ich habe gemerkt, ich liege hier und ich kann mich schlecht bewegen, aber ich dachte, ich habe eine Grippe und mir geht es in der Woche wieder gut. So, das habe ich immer gedacht. Aber Pustekuchen natürlich, an dieser Stelle kann ich schon mal den Zuhörern sagen, es war leider nicht so, sondern ich bin dann nach 2 Wochen aufgewacht und konnte nichts. Und da kommen wir zu dem Gefühl, ich konnte mich im Schlaf zum Beispiel auch nicht drehen. Wir bewegen uns alle im Schlaf. Und wenn ich mich nicht drehen konnte, bin ich nachts aufgewacht und im Krankenhaus gibt es so einen Knopf, damit kommt eine Schwester. Und immer wenn ich aufgewacht bin, musste diese Schwester kommen und mich drehen. Das heißt, ich war nur auf Hilfe von anderen Leuten angewiesen. Und das war für mich kein schönes Gefühl. Meine Mutter hat natürlich parallel direkt nach dem Reha-Platz geguckt, wo ich in die Reha gehen kann, weil ihr war das schon klar, dass ich eine Lähmung habe. Ich dachte, nach 2 Wochen, alles wieder gut. Aber ich war auch nicht aufgeklärt, was das Thema angeht. Ich war noch weitere 2 Wochen im Krankenhaus. Und dann bin ich in die Reha-Klinik in Meerbusch gekommen. Und erster Tag in der Reha, werde ich nie vergessen, ich bin dann natürlich mit dem Rollstuhl hingekommen und mit einem Transporter, weil ich mich überhaupt nicht bewegen konnte. Und erster Tag macht die Ärztin einen Befund. Was kann ich nicht? Weil die das alles notieren muss. Und dann hat die geguckt, was kannst du? Und ich lag da auf dieser Bank von ihr. Und die guckt mich an und sagt zu mir, ey, du kannst ja gar nichts, so. Und ich denke mir so, da ist mir das erste Mal bewusst geworden, wie schlimm meine Situation eigentlich gerade ist. Weil ich mir denke, ich will doch eigentlich nur ein normales Leben führen. Ich will mit meinen Freunden auf dem Basketballplatz stehen, mit meinen Freunden wieder in die Schule gehen, aber ich kann gerade gar nichts. Und da muss ich auch direkt sagen, das war für mich so, ich bin wie in ein Loch gefallen und dachte mir, warum ich? Es gibt so viele Menschen auf der Erde. Warum passiert mir das? Und so bin ich dann leider auch in die Reha gestartet, was aber für mich im Nachhinein kein guter Start war, weil ich die ganze Zeit in Selbstmitleid versunken bin und keinen Bock hatte auf die Therapien.
Die Zeit in der Reha ist für Simon nicht leicht. Oft zweifelt er daran, dass er es packt. Doch seine Familie und seine Freunde helfen ihm immer wieder zurück in die Spur.
In ein Loch bin ich schon gefallen ab und zu, weil ich mir dann oft die Gedanken gemacht habe, weil meine Freunde sind mich immer in der Reha besuchen gegangen, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und die haben mir immer von ihren Schulerlebnissen erzählt, Mädchen wurden interessant, die haben das gemacht, dies erlebt, die waren im Trampolino, die waren Basketball, was auch immer. All diese Erlebnisse, die ein Jugendlicher, ein Kind macht, habe ich nicht gemacht. Und da war ich immer neidisch und dachte mir immer, boah, die haben jetzt so viel Spaß und ich bin hier am Ackern und ich habe das alles nicht. Und da bin ich auch so wie in ein Loch gefallen. Die Reha war in Meerbusch und meine Freunde konnten mich so regelmäßig besuchen, weil Meerbusch-Düsseldorf ist nicht so weit, mit der Bahn 40 Minuten zu dem Zeitpunkt. Und das Coole war oft, es gibt halt so Tage, da hatte ich keinen Bock. Und dann sind meine Freunde aus dem Basketballverein gekommen und sind mit in die Therapie gekommen. Und wenn ich keinen Bock hatte, haben die gesagt, ey, jetzt zieh mal durch, wir wollen dich wieder auf den Platz sehen. Und sowas motiviert natürlich. Und da muss ich wirklich sagen, meine Freunde und meine Familie haben wirklich einen großen Beitrag dazu beigetragen, dass ich heute hier so sitzen kann und ein normales Leben führen kann. Weil meine Mutter hat immer zu mir gesagt, schlimmer geht immer. Sei froh, dass du lebst, sei froh, dass es dir so gut geht. Und ich dachte mir immer, das wäre immer nur so dahergeredet. Aber heute sage ich, das stimmt wirklich, weil ich saß am Tisch mit den anderen Patienten und ich war auf der Kinderklinik und die anderen Patienten, denen ging es noch viel schlechter. Die sind dann von Geburt an schon im Rollstuhl, manche teilweise schon Schlaganfall im Mutterleib. Also ich habe alles gesehen. Es gab viel schlimmere Schicksale und die waren nur am Lachen. Das sind bis heute die lebensfrohsten Menschen, die ich kennenlernen durfte. Und dann dachte ich mir, warte mal, denen geht es ja viel schlechter als mir. Warum bin ich gerade schlecht gelaunt? Warum bin ich gerade so negativ? Und da habe ich mir dann gedacht, eigentlich, ich habe Glück, dass ich, weil ich kann mir mein altes Leben zurückholen. Ich muss einfach jetzt Gas geben und los geht's. Und so bin ich dann auch jeden Tag in den Tag gestartet. Das mache ich bis heute, dass ich mir denke, cool, dass ich einen neuen Tag erleben darf. Und ehrlich gesagt, ich war irgendwann einfach nur dankbar, dass es mir so gut geht und dass ich irgendwie meinen Weg beschreiten darf und dass ich leben darf. Weil das ist für uns heute in der heutigen Gesellschaft irgendwo selbstverständlich. Für mich war es nie selbstverständlich ab dem Zeitpunkt nach meinem Schlaganfall.
Und es gibt noch etwas, das ihm hilft, nicht aufzugeben. Als ambitionierter Basketballer bringt er sportlichen Ehrgeiz mit, den unbedingten Willen, Grenzen zu überschreiten und die Überzeugung, dass sich Arbeit am Ende auszahlt.
Weil ich sage immer, Grenzen werden gesetzt und eine Grenze ist nur so lange eine Grenze, bis sie gebrochen wird, weil dann ist es wieder normal. Und das hat man im Sport ja tagtäglich. Man sagt, etwas ist unmöglich. Dann wird der Weltrekord im 100-Meter-Lauf gebrochen und dann ist nicht mehr unmöglich. Und für mich gibt es diese Grenze, gibt es für mich in meinem Wortschatz nicht, weil Grenzen sind, ich komme über jede Grenze hinaus. Für mich ist, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Es gibt keine Grenzen. Und der Sport hat mir gezeigt, alles ist möglich, weil es im Sport so viele Ereignisse gab oder gibt, wo Leute gesagt haben, das ist unmöglich und es wurde trotzdem geschafft. Und mir wurde oft gesagt, ja, ob du laufen kannst, wissen wir nicht, kann sein, dass nie wieder passiert. Ich wollte gern mein Abitur machen, da haben meine Lehrer zu mir gesagt, unmöglich, das wirst du nicht schaffen, mach doch lieber deinen Hauptschulabschluss. Heute sitze ich hier mit Abitur und studiere inzwischen. Ich habe das gehört, dass sie das sagen, aber ich habe es im nächsten Moment direkt ausgeblendet, weil ich mir dachte, wenn ich das will, dann werde ich das schaffen. Sprechen muss ich auch neu lernen. Am Anfang habe ich nur geflüstert, dann ich habe viel gesungen tatsächlich. Durch Singen werden die Stimmbänder einfach gut angeregt. Und es gab für mich, das war überhaupt nicht in meinem Kopf, dass ich nie wieder laufen kann. Für mich war klar, ich werde laufen, ich werde wieder ein normales Leben führen. Es kann lange dauern, aber es wird passieren. Ich würde sagen, jeder Moment, wo ich etwas wieder konnte, zum Beispiel ich konnte wieder sprechen, das hat mir gezeigt, diese harte Arbeit, die ich an den Tag lege, macht sich gerade bezahlt. Die erste Bewegung mit meinem Bein, hat meine Mutter aufgenommen. Und immer, wenn ich keinen Bock hatte, hat meine Mutter mir dieses Video gezeigt und meinte, ey, guck mal, was du jetzt schon erreicht hast. Bleib am Ball, dann wirst du auch bald wieder laufen können. Ich hatte meinen Rollstuhl, einen ausgeliehenen Rollstuhl von der Reha. Und die wollten mir einen anpassen. Meine Mutter hat gesagt, wir beantragen keinen Rollstuhl. Ein Rollstuhl kostet 10.000 Euro oder also übernimmt die Krankenkasse hier in Deutschland. Aber meine Mutter hat gesagt, wir wollen keinen Rollstuhl. Der Junge soll laufen. Der kriegt keinen Rollstuhl. Und das war schon für mich, die glaubt an mich, wir kriegen das hin. Und jeder Fortschritt, den ich irgendwie in der Reha gemacht habe, hat mir gezeigt, diese positive Einstellung, diese Arbeit, die ich an den Tag lege, die macht sich gerade bezahlt. Und wenn ich finde, wenn man irgendwas im Leben sieht, dann motiviert es einen und zeigt es einen, okay, ich habe schon das erreicht, warum kann ich dann nicht den nächsten Schritt auch erreichen? Und in der Reha habe ich wirklich dann Sprechen wieder gelernt, ich habe Laufen wieder gelernt, mit meinem linken Arm bis heute, ich kann den gut bewegen, aber die Hand ist das Schwierige, weil die Hand ist Feinmotorik. Weil wenn ich was greife, darf ich nicht zu feste greifen und nicht zu locker greifen, sonst fällt es ja hin. Ich war insgesamt 11 Monate da, was wirklich lange ist. Man kriegt immer von der Krankenkasse 3 Wochen genehmigt. Wenn die Krankenkasse sieht, ich mache Fortschritte und es lohnt sich, nochmal zu verlängern, dann verlängern die. Und ich habe immer nach 3 Wochen gesagt, ich bin noch nicht zufrieden mit dem, was ich habe, ich will länger bleiben. Und insgesamt war ich 11 Monate da. Dann bin ich halbtags in die Schule gegangen und habe langsam mein normales Leben wieder angefangen zu führen.
1,5 Jahre nach dem Schlaganfall geht es Simon wieder so gut, dass sein großer Traum tatsächlich in Erfüllung geht. Mit seiner Familie fliegt er nach Los Angeles zu seinem Lieblingsteam, den LA Lakers.
1,5 Jahre nach meinem Schlaganfall sind wir wirklich nach Los Angeles geflogen, zu 2 Spielen von den Lakers. Und da, kurz und knapp, war das beste Gefühl meines Lebens, sowas, also, weil das hat mir gezeigt, diese ganze harte Arbeit, die ich reingesteckt habe, macht sich gerade ausbezahlt. Und ich habe jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Es war das beste Gefühl meines Lebens. Beide Spiele haben die Lakers leider verloren, aber das ist Nebensache, weil es ging ja nicht darum, ob die gewinnen oder verlieren. Ich habe einfach meine Idole live gesehen.
Auch wenn es Simon schon deutlich besser geht, die Therapien laufen weiter und es gibt auch Rückschläge einzustecken.
Erstmal, als ich dann in die Schule gekommen bin, habe ich wirklich 2 bis 3 Mal die Woche Physiotherapie und Ergotherapie bekommen. Physiotherapie einfach, um physisch alles nochmal zu verbessern und alles rauszuholen. Und Ergotherapie heißt eigentlich Therapie für meinen linken Arm, um da die Funktion zu verbessern. Das habe ich dann auch wirklich bis 2021 2 bis 3 Mal die Woche gehabt. Und da kann man schon so sagen, wenn man den ganzen Tag Schule hat und dann 2 bis 3 Mal die Woche Ergotherapie und Physiotherapie, das sind ja 2x Ergotherapie, 2x Physiotherapie, das sind 4 Tage die Woche. Ich hatte wenig Zeit, aber ab dem Jahr 2021 muss ich jetzt mal ehrlich auch so sagen, ich hatte keinen Bock mehr. Weil man hat so viel gemacht und gearbeitet. Ich hatte keine Lust mehr, weil man hat auch andere Sachen irgendwie im Leben irgendwann. Und das darf man auch mal sagen, weil oft sagen immer Leute, ja, du musst durchziehen, 100% geben, immer alles Vollgas. Aber es gibt halt manchmal Sachen, wo du sagst, du hast keinen Bock. Und das ist auch normal. Zu dem Zeitpunkt habe ich das 7 Jahre wirklich durchgespielt und immer wieder, was auch gut war, weil deswegen bin ich heute so fit. Aber irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Das heißt nicht, dass ich gar nichts mehr mache. Ich gehe ins Fitnessstudio, ich spiele Basketball, also ich bin immer noch sportlich aktiv. Das sind aber Sachen, worauf ich privat einfach viel Lust habe. Und die bringen mich auch ans Ziel. Aber ich hatte einfach nicht mehr auf dieses normale Physiotherapie Lust. Ich habe manchmal auch 2 oder 3 Rückschritte gemacht und dachte mir, warum passiert mir das? Ich hatte nach meinem Schlaganfall, wurde ich 2 Jahre später, hatte ich einen Pickel an der Stirn. Und es hat geeitert. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, es eitert. Und meine Mutter, ja, du bist in der Pubertät. Das ist normal. Und ich will aber lieber zum Arzt gehen, weil ich sage immer, einmal lieber mehr zum Arzt als zu wenig. Gerade nach meinem Schicksal bin ich da ganz, ganz streng. Und der Arzt meinte zu mir, fahr mal in die Uniklinik Düsseldorf. Und ich so, warum jetzt das? Aber ich dachte mir, komm, lass ich lieber einmal mehr überprüfen Und der Arzt guckt mich an, ja, wir müssen Sie morgen operieren. Sie haben, Ihre Kopfplatte fängt an zu eitern. Da haben sich Bakterien wahrscheinlich in der Notoperation gebildet. Und die muss morgen rausgenommen werden, damit es nicht bis zum Gehirn anfängt zu eitern. Und am nächsten Tag wurde ich am Kopf operiert und ich dachte mir, ich habe so hart gerade gearbeitet, ich kann wieder laufen, ich kann wieder fast alles machen, was ich machen will. Und jetzt wieder 2 Wochen im Krankenhaus liegen und ohne Kopfplatte rumlaufen. Warum passiert mir das? Aber heute hat mich das stärker gemacht, weil ich bin ohne Kopfplatte rumgelaufen. Jetzt muss man sich vorstellen, ohne Kopfplatte heißt mit Helm rumlaufen. Und als 14-jähriger Junge mit Helm durch die Schule zu laufen, also das ist schwierig, weil man kriegt halt viele Späße an den Kopf geworfen. Ich kann sehr gut über mich selber lachen. Meine Freunde meinten, ja, wo hast du dein Pferd gelassen? Weil es sah immer aus wie ein Reiterhelm. Ich habe auch drüber lachen können. Heute kann ich drüber lachen. Aber wenn du das jeden Tag hörst, denkst du dir, nee, das ist jetzt nicht das, weil, wie ich eben schon gesagt habe, Mädchen werden auch interessant. Und wenn du die ganze Zeit mit dem Helm da rumläufst, das ist nicht so sexy, auf gar keinen Fall. Aber heute sage ich, es hat mich selbstbewusst gemacht, weil ich mir immer gedacht habe irgendwann, am Anfang dachte ich mir so, boah, wie uncool, das ist ja schlimm. Es ist auch nicht schön so, aber ich dachte mir irgendwann, ich bin durch die Hölle gegangen und wieder zurück, um gerade hier in dieser Schule zu sein. Die wissen gar nicht, was ich durchgemacht habe. Deswegen einfach Augen zu und durch und das wird schon. Und heute würde ich sagen, dieser Helm hat mich selbstbewusst gemacht und ich war noch nie so selbstbewusst wie heute. Leider, als die Kopfplatte eingesetzt worden ist, die haben gesagt, die sieht aus wie die alte. Die hat nicht genau gepasst. Heute, wenn man sieht, wenn man genau hinguckt, ist nicht ganz symmetrisch wie auf der anderen Seite. Was mir in dem Moment auch ein bisschen peinlich war, heute sage ich, es erzählt eine Geschichte und es macht mich zu dem, der ich heute bin.
Heute geht es Simon gut. Er kann sich komplett eigenständig und unabhängig selbst versorgen und auch kognitiv, also im Kopf, sind keine Einschränkungen zurückgeblieben.
Genau, also erstmal toi, 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 ich bin sehr dankbar. Ich hatte viele psychologische Termine natürlich. Man macht ja alle möglichen Tests, alles, von A bis Z, alles, was auch richtig ist. Man muss das ja auch wissen, weil ich habe dann Aufgaben bekommen, die ich machen musste. Und ich habe zum Anfang, hat mein Psychologe, mit dem ich auch noch Kontakt pflege tatsächlich, er hat gesagt, ich brauche für manche Aufgaben länger als der normale Mensch. Und dadurch habe ich auch in Klausuren mehr Zeit bekommen, weil er mir ein Gutachten dazu geschrieben hat. Aber als ich dann aus der Reha entlassen worden bin, hat er mir gesagt, es hat sich so verbessert, dass ich wieder im ganz normalen Bereich bin, wie jeder andere auch. Dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich da auch irgendwie weiter Fortschritte machen konnte. Und sonst hatte ich überhaupt gar keine Probleme und bin genau wie jeder andere auch. Und genau, dafür bin ich sehr dankbar. Also ich kann eigentlich alles, erstmal mein linker Arm, ich kann ihn bewegen, aber ich kann keine Feinmotorik. Das heißt, ich könnte jetzt nicht das Glas hier mit der linken Hand nehmen. Aber ich kann jetzt den Arm theoretisch ganz nach oben tun, ganz nach vorne, nach links. Ich kann alles mit dem linken Arm eigentlich machen. Leider ist die Feinmotorik halt das Wichtigste. Dadurch hilft er mir im Alltag nicht so viel. Ich habe Orthesen, das heißt Hilfsmittel, womit ich den besser bewegen kann. Die helfen mir auch im Alltag. Schnürsenkel war für mich früher ein großes Problem. Oder Socken anziehen. Wie würde man mit einer Hand Socken anziehen? Brötchen aufschneiden. Das sind so Sachen, darüber denkt man ja gar nicht nach, wenn man 2 Hände. Warum auch? Genau, laufen, rennen, springen ist mir ganz wichtig, weil mein nächstes Ziel ist der Dank. Also ich will so hoch springen, dass ich mich an den Korb hängen kann. Das ist so der nächste Step, was auch gut ist, dass ich dieses Ziel habe, weil so bin ich auch motiviert an der Sache und arbeite weiter daran, dass ich höher springen kann.
Simon ist heute jemand, der Menschen mit ähnlichen Schicksalen Mut machen und sie unterstützen möchte, der seine Geschichte und seine Erfahrungen teilt, um anderen Hoffnung zu machen.
Ich hatte oft in der Schule das Problem, dass meine Lehrer oder Leute um mich herum gesagt haben, du kannst etwas nicht schaffen. Im Jahr 2014 war das Thema Inklusion noch nicht so groß geschrieben, wie es heute ist. Und ich hatte einen Schulbegleiter, der meinen Rucksack getragen hatte. Ich hatte einen Aufzugsschlüssel. Ich hatte mehr Zeit in den Klausuren. Ich konnte ein Geodreieck in der Schule nicht bedienen mit einer Hand. Und dadurch wurden meine Noten oder meine Bewertung halt angepasst. Und meine Lehrer haben eigentlich darauf, um es auf gut Deutsch zu sagen, haben drauf geschissen. Kann man einfach nicht anders sagen. Und ich dachte mir immer, boah, ich habe so viel schon geackert. Mir werden trotzdem noch weiterhin Steine in den Weg geschmissen. So, was soll das? So, und ich hätte gerne, mein früheres Ich hätte gerne mich heute, der gesagt hätte, ey, der auf dieses Thema aufmerksam macht und aufklärt, der sagt, das wird schon alles gut gehen. Und es ist egal, ob man, was man für ein Handicap hat, man kann alles erreichen. Weil auf meiner Schule war es so eher so, die haben mir dann gesagt, geh auf eine Förderschule auch für Leute mit Behinderung. Ich habe immer gesagt, ich bin doch wie jeder andere normale Mensch auch. Ich bin doch ein ganz normaler Typ. Ich will doch dazugehören. Und auf der Schule, wo ich mein Abitur gemacht habe, das war eine Inklusionsschule, wo auch einer mit mir Abitur gemacht hat, der wirklich Glasknochen hat und wie in so einem Joystick durch die Welt gefahren ist. Also, und damit will ich einfach nur sagen, er hat zwar eine starke Einschränkung gehabt, aber er hat ganz normal Abitur gemacht, weil im Kopf ja alles funktioniert hat. Und deswegen grenzenlos denken. Ich habe auch schon erlebt, dass Leute, die blind sind, der kann auch ganz normal denken, wie jeder andere. Der hat auch sein Abitur gemacht. Warum nicht? Ich sehe da überhaupt keine, gar keine Grenze. Und da würde ich meinem früheren Ich einfach sagen, du kriegst zwar Steine in den Weg gelegt, aber die machen dich einfach stärker und sei dankbar über jede Hürde, die du überwinden kannst. Ich bin auch sehr aktiv bei Social Media, um da einfach, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen und irgendwie Grenzen zu sprengen. Weil ich kann ein Beispiel nennen, ich gehe ins Fitnessstudio und dann habe ich ein Video gemacht, wie ich halt ins Fitnessstudio gehe und meine Übungen sind anders, weil ich halt mit meinem linken Arm manchmal, der ist nicht so stark wie der rechte, das heißt, ich trainiere die einzeln. Und dann schreibt mir einer, der querschnittsgelähmt war, aber erst, also unter dem Bauchnabel konnte er sich bewegen, also ein anderes Krankheitsbild als ich. Der meinte zu mir, oh, ich wusste gar nicht, dass man trotz Behinderung ins Fitnessstudio gehen kann. Wegen dir habe ich mich heute im Fitnessstudio angemeldet. Und das ist für mich so, ich schaffe irgendwo einen Mehrwert. Und deswegen hat Gott das mit mir gemacht, dass ich Leuten da irgendwie einen Weg zeige. Weil wir gehen zwar nicht den Weg, aber es gibt tausend andere Wege, die zum Ziel führen. Und das Leben ist nicht immer einfach. Du gehst nicht immer den Weg, den du vielleicht planst. Mein Weg mit Planung wäre, ohne wiederholen, Abitur. Ich habe ganz viele Umwege gemacht, aber ich bin trotzdem zum Abitur gekommen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Umwege gemacht habe, weil auf diesen Umwegen habe ich neue Leute kennengelernt. Das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich schaue positiv und mit einem riesen Grinsen aufs Leben, weil das hat mir einfach gezeigt, wie kurz das Leben sein kann. Dass auf den nächsten Moment, mein Arzt hat ja gesagt, 5 Minuten später wäre vorbei gewesen. Was sind 5 Minuten? Das ist nichts. Und deswegen sage ich immer, genieß das Leben. Sei dankbar für das Leben. Dankbarkeit spielt auch eine große Rolle. Und ich blicke auf mein Leben mit einem riesengroßen Grinsen. Und immer, wenn ich meine Mutter in den Arm nehmen kann, bin ich dankbar und freue mich. Und wenn ich meine Nichten sehe, ich finde, an kleinen Kindern sieht man das Leben immer noch mal anders. Und ich finde immer so, wenn ich sie eine Woche nicht sehe, dann kann sie direkt laufen oder kann direkt noch eine Sache. Und dann denke ich mir, wie schnell geht das denn hier eigentlich? Wir haben gar keine Zeit zu verlieren. Deswegen freue ich mich über jeden Tag und genieße jeden Moment meines Lebens, weil ich weiß, es hätte auch anders sein können. Und deswegen, um auf den Glauben zurückzukommen, ich danke Gott jeden Tag, dass ich leben darf.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Ich bin Verena Kapell und du hörst mich in der Innenwelt, dem Psychologie-Podcast von WDR 5. Unsere Psyche hat einen enormen Einfluss auf unser Leben. Wie können wir uns und andere besser verstehen? Ich spreche mit Psychiatern, Psychologen und Betroffenen über ihr Erleben und die Therapien. Wir bieten mögliche Lösungen für Patientinnen und Patienten, aber auch für Angehörige und Freunde. WDR 5 Innenwelt, der Psychologie-Podcast. Ihr könnt ihn in der ARD-Audiothek oder auf eurer liebsten Podcast-Plattform hören.